Ja, hallo miteinander und willkommen bei unseren Dialogen mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen hier ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. In unserer vorletzten Folge haben wir ein wenig über den allgegenwärtigen Körperkult in unserer Gesellschaft gesprochen. Und das Thema heute knüpft in gewisser Weise daran an, denn dieser Körperkult geht sehr oft mit der geradezu zwanghaften Sucht einher, sich selbst zu präsentieren. Das Handy selbst ist ja nicht erst seit neuestem allgegenwärtig und es ist offenbar für viele Menschen auch sehr wichtig, wieder und wieder bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten Selfies von sich umgehend auf dem eigenen Instagram-Account mit der Welt zu teilen oder bei Snapchat oder Facebook oder Twitter. Das ist für solche Menschen offensichtlich ein grundlegendes Bedürfnis, es ist wichtig für sie. Vielleicht nehmen sie tatsächlich an, dass sie etwas zu sagen oder zu zeigen hätten, was irgendwie von allgemeiner Bedeutung und Interesse sei. Vielleicht kompensieren sie aber auch nur etwas. Vielleicht suchen sie Anerkennung und Beachtung, die sie sonst nicht bekommen. Und diese Tendenz, sich möglichst oft und offensichtlich zu präsentieren, führt natürlich nicht selten zu Nebeneffekten. Nämlich dann, wenn diesem aufdringlichen Gebaren, sich immer in den Vordergrund zu spielen, auch noch die wirkliche Substanz fehlt. Wenn jemand wirklich kompetent ist und zeigt dieses Verhalten, dann ist es zwar immer noch unangenehm und vielleicht unsympathisch, aber eben zumindest mit Kompetenz untermauert. Wenn aber jemand sich selbst für total wichtig hält, objektiv gesehen aber wenig bis nichts dahinter steckt, dann ist das natürlich für andere noch schwerer zu ertragen. Speziell auf Dauer, denn im ersten Moment mag man sich ja von der überragenden Selbstpräsentation des anderen blenden lassen, solange man eben nicht hinter die Fassade schaut. Und das kann man ja in aller Regel erst mit der Zeit, wenn man jemanden etwas besser kennenlernt. Daher sind auch viele engere und dauerhafte Freundschaften bei Menschen, die so ein Verhalten sehr ausgeprägt zeigen, eher die Ausnahme als die Regel. Nun gibt es solche Charaktere natürlich schon lange. Die gab es schon lange, bevor es überhaupt Handys, Selfies oder auch nur soziale Medien gab, um sich jederzeit und überall mehr oder weniger aufdringlich zu präsentieren. Das wissen die meisten wohl. Das, was wir Narzissmus nennen, entlehnt seinen Namen dem alten griechischen Mythos, von dem schon Ovid erzählt. Dass nämlich Narzissus so von sich selbst und seiner Schönheit eingenommen war, dass er sich in sein eigenes Spiegelbild verliebte. Naja, und das hat dann letztlich auch kein gutes Ende genommen. Jedenfalls ist in der Psychologie nach diesem Mythos die narzisstische Persönlichkeitsstörung benannt worden. Ein pathologischer Mangel an Empathie verbunden mit einer Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und übersteigertem Verlangen nach Anerkennung. Alle drei Punkte sind natürlich ohnehin bei uns allen unterschiedlich stark ausgeprägt, aber die Dosis macht es eben. Daher leidet natürlich auch nicht jeder, der hier oder da mal eine narzisstische Tendenz hat, gleich unter einer Persönlichkeitsstörung. Zwischen dem umgangssprachlichen Narzissten und einer wirklichen narzisstischen Persönlichkeitsstörung liegen dann doch einige Welten. Um genau zu sein, etwa 98%, denn nur ungefähr 2% aller Menschen leiden tatsächlich darunter. Und davon übrigens mehr Männer als Frauen. Jedenfalls im Allgemeinen. Ja, da höre ich unsere Hörerinnen schon sagen, dachte ich's mir doch. Aber wartet's mal ab. Narzissten zeichnen sich zum Beispiel dadurch aus, dass sie vordergründig ein übersteigertes Selbstbewusstsein haben. Ich sage vordergründig, weil dieses zur Schau getragene Ich ja gar nicht wirklich echt sein muss. Aber gerade deshalb ist es für den Narzissten eben auch unerlässlich, dass das eigene Ego immer wieder durch die Aufmerksamkeit anderer bestätigt wird. Häufig ist auch ein ausgeprägtes Streben nach Dominanz spürbar. Aber auch die Bereitschaft, die Gefühle anderer bei eigenen Entscheidungen zu berücksichtigen, ist nicht sehr ausgeprägt. Und hier spielt dann die scheinbar mangelnde Empathie wieder rein, die ich schon erwähnt habe. Und das eigene Ego braucht nicht nur konstant und im Übermaß Streicheleinheiten, das Ganze geht auch oft mit einer wenig ausgeprägten Kritikfähigkeit einher. Das ist natürlich plausibel, denn Kritik wäre ja eine Bedrohung des massiv erhöhten Selbstbildes. Kritik kratzt am Sockel der so aufwendig polierten Statue, die man von sich gebaut hat. Und so wirken die Betroffenen auf ihrer ständigen Suche nach Aufmerksamkeit und Anerkennung auch oft irgendwie rastlos, ungeduldig und getrieben. In den Vor-Social-Media-Zeiten war es natürlich auch noch aufwendiger, den anhaltenden Drang nach Aufmerksamkeit zu befriedigen. Seit Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und Co. wird das nun zunehmend einfacher und die Vermutung, dass soziale Medien und Narzissmus irgendwie eine kausale Verbindung haben, die liegt eben so nahe, dass das inzwischen auch vielfach wissenschaftlich untersucht wurde. Dabei ist eine Frage, ob die sozialen Medien Narzissmus fördern oder sogar produzieren. Oder ob sie eher eine Projektionsfläche oder ein Spiegel des wachsenden Narzissmus in der Gesellschaft sind. Die Entstehung narzisstischer Tendenzen kann man der Social-Media-Welt wohl generell nicht anlasten. Gab es ja schon vorher. Aber wir haben hier ein schönes neues Spielfeld dafür. Und eines, das für jeden schnell, kostenfrei und mit enormer Streubreite verfügbar ist. Und das macht es natürlich einfacher, narzisstische Tendenzen umfassend auszuleben, wenn sie denn da sind. Ein Team amerikanischer Sozial- und Medienpsychologen hat das 2013 in einer entsprechenden Publikation mal auf die plakative Formel gebracht, Facebook sei der Spiegel der Narzissten, Twitter im Vergleich dazu sei ihr Megafon. Ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Aber natürlich spielt auch das Alter der Betreffenden eine Rolle. Bei Selbstdarstellern in den 20ern und jünger ist eben eher Instagram und Twitter das Medium der Wahl. Narzissten, die über 30, 40 oder noch älter sind, posten lieber jede noch so irrelevante Situation bei Facebook. Und wenn es kein Foto ist, dann geistige Ergüsse bei jeder sich bietenden Gelegenheit, ob gefragt oder ungefragt, ob es jemanden interessiert oder nicht. Wobei sie selbst natürlich immer davon ausgehen, dass das für andere von großem Interesse wäre. Interessant ist auch, mit welchen Inhalten nach der erwähnten Untersuchung jüngere und ältere Narzissten die jeweiligen Social-Media-Kanäle nutzen. Jüngere sind noch dabei, ihr Persönlichkeitsprofil zu schärfen. Und deshalb verbreiten sie auch ihre Ansichten zu vielen verschiedenen Themen, oft in vielen unterschiedlichen Medien. Und dabei überschätzen sie natürlich zwangsläufig sowohl ihre Kompetenz als auch das öffentliche Interesse an ihrer Meinung. Aber um eben das Persönlichkeitsprofil zu schärfen und den Wirkungskreis zu verbreitern, sind Twitter und Instagram besser geeignet. Bei älteren Selbstdarstellern ist das oft anders. Ab einem gewissen Alter ist das soziale Ich ausgeformt und dann geht es nicht mehr darum, es zu entwickeln, sondern es zu zeigen und bestätigt zu bekommen. Und dafür eignen sich Präsentationen des eigenen Selbstbildes auf Facebook scheinbar mehr. Ob das dann tatsächlich so funktioniert wie gedacht, ist natürlich eine ganz andere Frage. Denn auch wenn sogenannte Facebook-Freunde mit einem Like reagieren, sagt das natürlich eigentlich wenig. Denn dieses Like kann auch einfach die Währung der Tit-for-Tat-Strategie sein. Ich gebe dir ein Like, weil ich auch von dir eines haben möchte. Dann liken und bestätigen sich die Social-Media-Narzissten eben gegenseitig, was aber wenig Aufschluss über die tatsächliche sachliche Anerkennung oder Wertschätzung bietet, die jemand genießt. Denn unvoreingenommenen Beobachtern bleiben solche narzisstischen Tendenzen natürlich nicht verborgen. Das zeigt zum Beispiel eine Studie der Psychologin Laura Buffardi von der University of Georgia aus dem Jahr 2008. Da haben zunächst Facebook-Nutzer Angaben zu ihrer Person gemacht und es wurde ermittelt, bei wem mehr oder weniger stark ausgeprägte narzisstische Tendenzen vorliegen. Und anschließend haben sich dann freiwillige Testpersonen die Profilseiten dieser Facebook-Nutzer angeschaut und ein Urteil über deren Persönlichkeit abgegeben. Und es war dann auch absolut offensichtlich, dass die eitle Selbstvermarkung von Narzissten auf Facebook von diesen unabhängigen Beobachtern auch als besonders auffällig empfunden wurde. Aber wie ist es denn nun mit der Frage, ob die Menschen generell narzisstischer werden? Unter anderem eben unter dem Einfluss der sozialen Medien oder schlicht aufgrund der immer besseren Möglichkeiten, sich der Welt zu präsentieren. Auch dazu gibt es Untersuchungen. Die Psychologin Jean Zwenge von der San Diego State University hat sich zum Beispiel mal die Mühe gemacht, die Ergebnisse eines weit verbreiteten Selbsttests zum Thema auszuwerten. Diesen Test, den Narcissistic Personality Inventory, gibt es schon recht lange. und deshalb konnte sie die Entwicklung entsprechender Tendenzen von mehr als 20.000 Studenten über einen Zeitraum von immerhin 25 Jahren auswerten. Und das Ergebnis war recht eindeutig. Sie stellte fest, dass Narzissmus in der Tat zunahm. Vom ethnischen Hintergrund her war das unabhängig, aber bei Studentinnen weiblich deutlicher als bei Studenten. Das ist natürlich eine Zahl, die gegenläufig ist zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, aber wir sind hier auch in einer bestimmten Altersgruppe. Was wohl kaum jemanden überrascht, ist, dass es auch eine Altersabhängigkeit gibt insgesamt. Während bei immerhin 10% der jungen Menschen in den 20ern Anzeichen einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung festgestellt wurden, waren es bei den Menschen über 60 nur 3%. Eigentlich könnte man ja bei Älteren annehmen, dass sie mehr Zeit gehabt hätten, einen Narzissmus zu entwickeln und zu kultivieren, aber die Zahlen sagen etwas anderes. Und vielleicht spielt hier tatsächlich die Bühne eine Rolle, die Jüngere doch eher in sozialen Medien finden als Ältere. Aber welche Konsequenzen hat der Narzissmus nun? Denn der Narzisst möchte damit ja etwas erreichen, ob bewusst oder unbewusst. Aber ob das soziale Umfeld dann tatsächlich auch so reagiert wie erhofft, ist natürlich eine ganz andere Frage. Und ob die Reaktion des Umfeldes dann auch richtig interpretiert wird, ist wieder ein weiteres Thema. Denn wenn beispielsweise Menschen auf einen Narzissten genervt reagieren, muss der oder die Betreffende das ja gar nicht zwingend merken. Und wenn eine solche Reaktion nicht bemerkt oder womöglich sogar als Zustimmung fehlinterpretiert wird, dann verstärkt das den Effekt ja eher, als dass es ihn hemmt. Und unabhängig davon äußert sich Narzissmus natürlich auch nicht immer gleich. Professor Dr. Mitja Back von der Universität Münster unterscheidet hier zwei Seiten, sozusagen eine helle und eine dunkle Seite des Narzissmus. Die helle wäre das narzisstische Bedürfnis nach Bewunderung, denn das geht recht oft mit einem selbstbewussten und durchaus charmanten Auftreten einher. Die dunkle Seite ist das, was als narzisstische Rivalität bezeichnet wird. Da geht es dann nicht mehr nur darum, sich selbst auf einen Sockel zu stellen. Die narzisstische Rivalität zeichnet sich auch durch eine Abwertung anderer Personen und aggressives Verhalten aus. Und zwar besonders dann, wenn sich der Narzisst Kritik ausgesetzt sieht. Und wenn wir jetzt noch einmal auf die Frage zurückkommen, welche Konsequenzen Narzissmus denn hat, dann bietet diese Unterscheidung der hellen und der dunklen Seite eine Antwort. Studien an der Uni Münster haben gezeigt, dass diese zwei Seiten von Narzissmus zwar einerseits miteinander einhergehen, sie haben aber andererseits ganz unterschiedliche Auswirkungen auf soziale Begegnungen und soziale Beziehungen. Das liegt natürlich auf der Hand, denn jemand, der charmant, aber narzisstisch ist, wirkt natürlich ganz anders als ein Narzisst, der andere abwertet. Die helle Seite, also ein erhöhtes Bedürfnis nach Bewunderung, ist, wie gesagt, oft mit größerem Selbstbewusstsein und auch vordergründig mit einer positiveren Stimmung verbunden. Und ein offenes, extrovertierteres Auftreten führt oft zu höherer Beliebtheit beim Kennenlernen. Bei der dunklen Seite der narzisstischen Rivalität sieht das anders aus, denn die Abwertung anderer führt eben häufig zu einer eher geringeren Beliebtheit in sozialen Gruppen. Diese Seite führt mehr zu Konflikten, auch in Freundschaften oder Beziehungen. Und an der Stelle wird es natürlich auch schwierig, wenn man etwas gegen das Problem tun möchte. Selbst für Therapeuten oder Ärzte ist das dann eine Herausforderung, denn für einen Narzissten ist ja schon das Angebot von Hilfe kränkend. Denn das bedeutet ja, dass er eben nicht der Mr. Perfect ist, als der er sich gerne so mühevoll präsentiert. Und Selbstreflexion oder sogar Selbstkritik sind solchen Menschen auch oft fremd. Deshalb sind herkömmliche Verhaltenstherapien bei Narzissten auch so problematisch. Und trotzdem muss es natürlich genau darauf hinauslaufen, wenn es eine Einsicht und eine Verhaltensänderung geben soll. Aber der entscheidende Punkt dabei ist wohl die Person, die diesen Prozess einleitet. Sei es ein Therapeut, ein Verwandter oder ein gutmeinender Freund. Ein Narzisst wird in dieser Rolle weder jemanden akzeptieren, dem er sich überlegen fühlt, noch jemanden, der sich ihm überlegen gibt und deshalb eine Herausforderung darstellt und an seinem Sockel kratzt. Wer auch immer einem Narzissten helfen möchte, darf ihm also weder als oberschlauer Besserwisser gegenübertreten, noch als jemand, dem sich der Betreffende weit überlegen fühlt. Die Begegnung auf Augenhöhe ist das Entscheidende, als gleichberechtigter Mensch, der durchaus auch seine Fehler und Probleme hat. Nur so kann eben bei Betroffenen die Motivation hergestellt werden, sich überhaupt helfen zu lassen. Ja, und das war's dann auch wieder für heute. Ich hoffe, der eine oder andere konnte auch aus dieser Episode etwas zum Nachdenken mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Rainer Mees, Alexander Schelle und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Episode unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut.